Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Dies ist eine Podcast-Folge über die NS-Geschichte im Stadtbezirk Fahrenwald-List. Die Podcast-Folge entstand im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mut tut gut, gemeinsam für Demokratie 2023. Am Lister Turm kam es in der Nacht zum 22. Februar 1933 zu einem Überfall, bei dem Willi Großkopf und Wilhelm Hese ermordet und zahlreiche weitere Menschen verletzt wurden. Wir blicken anlässlich des 90. Jahrestages des Überfalls am Lister Turm sowie der sogenannten Machtergreifung der NSDAP am 30. Januar 1933 auf die NS-Geschichte im Stadtbezirk Fahrenwald-List und verfolgen die Spuren der NS-Geschichte mit spezifischen Fragen. Wie kam es dazu, dass die NSDAP an die Macht kam? Welche politische Vorgeschichte spielt dabei eine Rolle? Was genau ereignete sich vor genau 90 Jahren am Lister Turm? Wie sah das Stadtbild zu der damaligen Zeit aus? Welche Rolle spielte im Stadtbezirk die Zwangsarbeit? Und was bedeutet vor all diesen Fragen Erinnerungskultur? Um unsere vielen Fragen zu klären, haben wir selbst recherchiert und mit dem Historiker Dr. Peter Schulze, spezialisiert auf die Stadtgeschichte von Hannover, und mit Dr. Florian Grumlies sowie Marianne Spole-Lebenheim vom Zeitzentrum Zivilcourage in Hannover gesprochen. In der Nacht zum 22. Februar 1933 griff die SA, die Sturmabteilung der Nationalsozialisten, eine Wahlversammlung der SPD am Lister Turm an. Etwa 150 Schüsse fielen. Dabei wurden Willi Großkopf und Wilhelm Hese ermordet. Dieser gezielte Angriff stand im Kontext der nationalsozialistischen Machtausübung, nachdem Hitler am 30. Januar 1933 vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde. Der Historiker Dr. Peter Schulze lebt im Stadtbezirk Fahrenwald-List und hat sich insbesondere mit der dortigen Geschichte auseinandergesetzt. Sein Schwerpunktthema ist die Stadtgeschichte Hannovers, insbesondere der jüdischen Familien, der jüdischen Gemeinde. Die historischen Bedingungen um die 1920er Jahre geben die Kontexte dafür, dass auch im Stadtbezirk Fahrenwald-List vermehrt die NSDAP gewählt wurde. Insgesamt gesehen ist die sogenannte Machtergreifung der NSDAP dabei kein plötzliches Ereignis, sondern ein historisch bedingter Prozess, der mit einer Zersplitterung der Gesellschaft einhergeht. Dr. Peter Schulze über die Vorgeschichte und die historischen Kontexte, die dazu führten, dass die NSDAP an die Macht kam.
Also die Öffentlichkeit in den Jahren vor 1933, während der Weimarer Republik, war ja durchaus eine gespaltene Öffentlichkeit. Ja, da gibt es interessante politische Entwicklungen auf der linken Seite und dann gibt es eben auf der rechten Seite genauso politische Entwicklungen. Die letzteren haben sich durchgesetzt. Die Republikaner haben sich bei verschiedenen Gelegenheiten durchaus behauptet, wenn ich jetzt nur auf Hannover blicke, als im März 1920 in Berlin, aber auch in Hannover, die Aktivisten des gegenrevolutionären Putsches, in den Schulbüchern kennt man es als Kapp-Putsch, hervortraten. Da gab es in Hannover ganz über alle Parteigrenzen hinweg einen Generalstreik und dieser war erfolgreich und hat die Feinde der Republik sozusagen abgewehrt. Und ein Jahr später, als der frühere katholische Zentrumspolitiker Matthias Erzberger ermordet wurde, da sehen wir bei großen Demonstrationen gegen solche politische Gewalt von rechts viele 10.000 und noch mehr ein Jahr später, als der Reichsaußenminister Walter Rathenau ermordet worden ist. Das sind Anschläge, heute würde man vielleicht von Terroranschlägen sprechen. Das Wort so gab es damals nicht, aber das sind Anschläge der politischen Rechten, die versucht haben, die ihnen verhassten Repräsentanten der Weimarer Republik zu beseitigen. Also auch nach dem Mord an Rathenau finden wir, dass sich auf dem Waterloo-Platz vielleicht 100.000 oder mehr Menschen versammelt haben und sich vereinigt haben hinter der Forderung, dass die antidemokratischen Kräfte von rechts zurückgedrängt werden müssen. Also das sind sozusagen Projekte, politische Projekte der republikanischen, demokratischen Linken, so möchte ich sagen. Auf der anderen Seite gibt es vor 1914 und natürlich auch nach 1918 eine sehr starke anwachsende antisemitische Strömung, wobei wir sehen, dass mit diesem Antisemitismus sozusagen jüdische Personen und Institutionen angegriffen werden, aber eigentlich reicht das tiefer. Das ist dieser Antisemitismus dieser Zeit ist politisch aufgeladen und kämpft gegen die republikanische und demokratische Verfassung. Und später, als ich 1931 zufällig nicht sehr weit von Hannover in Bad Harzburg, deswegen, weil das Land Braunschweig damals schon von den Nationalsozialisten regiert wurde, die Nationalsozialisten, die Deutschnationalen und andere Verbände der politischen Rechten zusammengeschlossen haben zur Harzburger Front, da ist dieser Affekt Antisemitismus, Antiparlamentarismus, Antidemokratie, aber eben für autoritäre Regierung, für Wiederaufrüstung, ja, für Unterdrückung der freien Gewerkschaften, da startet sozusagen eine Strömung, eine Bewegung, die dann im Laufe des Jahres 1932 und schlussendlich im Januar 1933 die Oberhand behalten hat.
Dass die NSDAP im Stadtbezirk Fahrenwald-List wie auch in anderen Gebieten Hannovers und ebenso deutschlandweit schon vor 1933 gewählt wurde, ist demnach eingebettet in historische Kontexte. Der verlorene Erste Weltkrieg, finanzielle Belastungen durch die im Versailler Vertrag vereinbarten Wiedergutmachungsleistungen, die stagnierende Wirtschaft ab 1928 bis zur Weltwirtschaftskrise 1929, die damit einhergehende Arbeitslosigkeit, die Gesellschaft war zersplittert. Die Nationalsozialisten nutzten die damalige Situation für sich. Rechte Splittergruppen schlossen sich der NSDAP an. Das Wahlverhalten in den Stadtteilen Fahrenwald und List charakterisiert sich dabei unterschiedlich.
Also Fahrenwald und Hainholz. Wir müssen da noch ein kleines bisschen in den Westen blicken, weil diese beiden Stadtteile einen Wahlbezirk gebildet haben in den 1920er Jahren. Das sind Stadtbezirke gewesen, in denen die Entwicklung vor und nach 1900, die Entwicklung vielfältiger Industriebetriebe, die ursprünglich dörflichen Ansiedlungen verwandelt haben in sozusagen richtige Stadtteile, und da wohnten eben in großer Zahl die Arbeiter und Arbeiterinnen, also die Arbeitskräfte dieser Industrie, ja, so von der Continental, um den größten Betrieb zu nennen, bis hin zu kleineren Betrieben, Maschinenbauanstalten in Hainholz. Und das hat das Wahlverhalten in diesem Wahlbezirk besonders geprägt. Man sieht, dass bei der ersten Parlamentswahl in der Weimarer Republik im Januar 1919 fast zwei Drittel der Wähler und Wählerinnen in Hainholz-Fahrenwald sich für die Sozialdemokratische Partei und damit eigentlich für den Weg, der dann zur Weimarer Verfassung geführt hat, also für die Republik, für eine bürgerliche Republik ausgesprochen haben. In der List, im Lister Feld, so hieß der statistische Bezirk damals, also zwischen Lister Platz und Kanal, so könnte man im Großen und Ganzen sagen, da wohnten natürlich auch in einer begrenzten Anzahl Fabrikarbeiter, aber doch ganz überwiegend bürgerliche und kleinbürgerliche Familien und Haushaltungen waren da vertreten. Und entsprechend sehen wir da ein ganz anderes Wahlverhalten. Das Wahlverhalten in der Weimarer Republik ist von Anfang bis Ende, von 1919 bis 1933, gespalten nach den verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen Schichten. Wir kennen die Wählerentscheidung bei der Reichstagswahl im Juli 1932 für beide Stadtbezirke. Und in dem ja doch noch sehr stark von Sozialdemokratie, freien Gewerkschaften geprägten Wohnbezirken in Fahrenwald und Hainholz, da ist es so, dass noch 1932 mehr als 51% der Stimmen der Wählerinnen und Wähler auf die Sozialdemokratische Partei und zu einem sehr kleinen Teil auf die Kommunistische Partei entfallen. Aber auf der anderen Seite des Spektrums, also auf der Rechten, die also mit 48% fast sozusagen schon einen Gleichstand hat. Da sind unter diesen 48 Prozentpunkten sind 38 Prozentpunkte für die NSDAP. Das heißt, die Demokratische Partei und die Deutsche Volkspartei und die, also all diese Parteien, sagen wir, des bürgerlichen rechten Spektrums, die sind im Grunde schon zertrümmert. Und deren Anhang ist zu den Nationalsozialisten übergegangen, auch in diesem sozusagen noch immer republikanisch geprägten Stadtteil. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den Wählerstimmen, die abgegeben sind, eben bei der gleichen Wahl im Juli 1932 in dem statistischen Bezirk List, dann sieht das noch ganz anders aus. Also da erhalten die Parteien der Linken, einschließlich einem ganz kleinen Anteil für die KPD, vor allen Dingen SPD, gerade noch ein Viertel der Wählerstimmen, während die Parteien der Rechten drei Viertel bekommen. Und darunter alleine die Nationalsozialistische Partei die absolute Mehrheit in der List hat. Das sind fast 54% der Stimmen der Wähler und Wählerinnen, die auf diese Partei entfallen. Und also da ist dasselbe Phänomen, dass eben die früher 10 Jahre davor noch stark unterstützten Parteien, die liberalen Parteien und so weiter, dass die völlig zertrümmert sind. Ja. Die Nationalsozialisten haben in Hannover bereits im Sommer 1932 überall dort die Mehrheit, wo in der Mehrheit bürgerliche und kleinbürgerliche Wähler wohnen. Und sie können noch keine Mehrheit erringen dort, wo in der Mehrheit sozusagen die arbeitende Bevölkerung ihren Wohnsitz hat.
Vor diesem Hintergrund bildete sich zum Schutz der Republik das Reichsbanner, ein SPD-naher Wehrbund. Auch Wilhelm Heese und Willi Großkopf waren Mitglieder des Reichsbanners. Sie und weitere Mitglieder des Reichsbanners waren beim Angriff am Lister Turm zum Schutz der Versammelten mit dabei.
Also das Reichsbanner, diese Organisation ist schon in den frühen 1920er Jahren entstanden, 1924 gegründet worden als ein Bund, der solche Kriegsteilnehmer vereinigen und organisieren wollte, die sich nicht mit den Parteien der Rechten identifizieren konnten, sondern eben für die Republik und deren Verfassung einstanden, Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei, vielleicht auch der Liberalen Partei und der Gewerkschaften. Und diese Organisation hatte sich auf die Fahne geschrieben, also für die Weimarer Verfassung und für die Weimarer Farben Schwarz-Rot-Gold, deswegen nannten sie sich ja auch Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ganz besonders einzutreten und dafür Werbung zu machen. Das war das erklärte Projekt in den Jahren nach 1930, als die Nationalsozialisten eben auch hier in Hannover, insbesondere auch in diesen Stadtteilen natürlich, aufstiegen und auch in Erscheinung getreten sind und versucht haben, sozusagen nach und nach den öffentlichen Raum zu erobern, die Straße zu beherrschen. Da stand das Reichsbanner vor der Frage, wie man den Nazis, vor allen Dingen deren Schlägertrupps bei der SA, also in Gestalt der SA, wie man denen entgegentreten könnte. Es gab da viele Stimmen, die sagten, wir müssen mit den gleichen Mitteln gegen die SA auftreten. Aber die entscheidende Frage war ja die Frage, ob man weiterhin, das war die Politik der SPD, auch unterstützt von den Gewerkschaften und auch vom Reichsbanner, nur mit parlamentarischen Mitteln und mit legalen Mitteln gegen den Aufstieg der Nazis kämpfen will. Oder ob man darüber hinausgeht und zum Beispiel auch selber, die Nazis waren bewaffnet, ja, ob man sich auch selber bewaffnet. Aber die Führung von SPD, auch Gewerkschaften und Reichsbanner haben sich eben immer wieder gegen solche Bewaffnung und auch entsprechende Vorbereitungen ausgesprochen. Sodass dann am Ende in sich ständig wiederholenden und auch häufig eskalierenden Auseinandersetzungen, Schlägereien. Aber eine Schlägerei ist etwas anderes, als wenn ein Teil der da Mitwirkenden auch bewaffnet ist. Und das tritt im Jahr 1932 immer stärker hervor, auch gerade hier im Stadtteil.
SA-Schlägertrupps starteten systematisch Terrorumzüge in Fahrenwald, holten Menschen aus der Wohnung, verhörten sie in SA- und SS-Kneipen und misshandelten sie in den sogenannten Folterlokalen. Neben der Gastwirtschaft Blume galt die Spichernhöhe, Ecke Spichernstraße, Kriegerstraße, als Folterlokal. Offiziell nannten sich die SA-Lokale Verkehrslokale. Um die Schreie der Folteropfer zu dämpfen, wurde der Folterkeller in der Spichernhöhe schallsicher verstärkt. Ein weiteres Sturmlokal befand sich in der List. Einst trafen sich in der heute als Plümmicke bekannten Kneipe die Sozialdemokraten. Zu Beginn der 1930er Jahre war die Lokalität Stammlokal der SA-Leute aus der List, Fahrenwald und der Oststadt. Ein Bewohner aus Fahrenwald, der in ein solches Sturmlokal hinein musste, war Wilhelm Fallbusch. Er wurde aus seiner Wohnung gezerrt und in die Gastwirtschaft Blume, Schützenstraße, gebracht. Sein Bruder wurde ebenso ergriffen und dorthin gebracht. Im Keller der Gastwirtschaft wurden die beiden Brüder von den SA-Leuten misshandelt, Wilhelm Fallbusch so schwer, dass er im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. In der Zilienstraße befindet sich heute ein Stolperstein zur Erinnerung an Wilhelm Fallbusch. Straßenterror, das gewaltsame Vorgehen gegen politische Gegner, propagandistische politische Reden, auch im Rundfunk. Die Nationalsozialisten nutzten alle Mittel, um an die Macht zu kommen und ihre Macht zu verfestigen. Am 30. Januar 1933 erklärte Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Nationalsozialisten verabschiedeten in kürzester Zeit Gesetze, die es der neuen Regierung der NSDAP ermöglichten, entsprechend der eigenen Interessen zu agieren und die Grundgesetze zu unterlaufen. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung entstand zunächst infolge des Brandes im Reichstag, den die Nationalsozialisten den Kommunisten zuschrieben. Nur ein paar Wochen später wurde das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Die neue Regierung gab sich selbst die Macht, neue Gesetze zu erlassen. Am 22. Februar 1933 wurde die SA zur Hilfspolizei ernannt, sodass sie im Stadtteil ohne Angst vor Konsequenzen ihren Terror fortsetzte.
Mit der Einsetzung der Hitlerregierung am 30. Januar 1933 verbunden war ja eine erneute Auflösung des Reichstags. Und also begann dann das dritte Mal innerhalb von 12 Monaten ein Wahlkampf für die wiederum angesetzte Reichstagswahl am 5. März. Dabei traten die Sozialdemokraten so auf, wie sie immer aufgetreten sind. Sie haben Versammlungen gemacht, sie haben dafür geworben, dass man die SPD wählen soll, also in ganz traditioneller Weise. Die Nationalsozialisten, die übrigens ganz alleine für sich solche Medien wie Rundfunk, das war damals ein neues und wichtiges Medium, ganz alleine für sich nutzen konnten. Hitler hat regelmäßig im Rundfunk gesprochen, andere hatten da gar keine Sendezeiten. Die haben, so kann man aus hannoverscher Sicht sagen, und wahrscheinlich gilt das auch an anderen Orten, eben versucht, den Wahlkampf insbesondere der Sozialdemokraten, natürlich auch der Kommunisten und anderer politischer Gegner unmöglich zu machen. Also dadurch zu verhindern, dass man deren Versammlungen stört, mehr als stört, dass man diese Versammlungen auseinanderjagt. So ist das passiert am Abend des 21. Februar. Da waren überall in den hannoverschen Stadtteilen 4, 5, 6 oder 7 SPD-Wahlversammlungen angesetzt in großen Sälen. Eine Gruppe von SA-Leuten störte und sprengte die in Bodfeld angesetzte Wahlveranstaltung. Sie fingen gar nicht erst an, sich die dort geplante Wahlrede anzuhören, sondern haben von vornherein den Raum zerschlagen. Es sind da eine ganze Reihe von Verletzten auch registriert worden. Und ich glaube, dass deswegen kurz nach 8 Uhr eben gerade diese Täter von Bodfeld sich dann auf den Weg gemacht haben und sind als Gruppe marschiert über die Podbielski-Straße zum Lister Turm, um dort genauso in die Versammlung einzudringen, sie zu sprengen, sie zu einem Ende zu bringen, Leute zu schlagen. Und am Lister Turm sind sie aber in den Saal nicht hereingelassen worden. Es standen da 1, 2, 3 Polizisten. Und dann haben sich diese SA-Leute in die Allenriede, also auf die andere Straßenseite, zurückgezogen. Und es stellte sich heraus, dass die offenbar alle bewaffnet gewesen sind. Vielleicht kamen auch noch weitere dazu. Das wissen wir nicht so genau, mit Waffen eben. Und als dann zum Ende der Veranstaltung hin noch weitere Leute vom Reichsbanner, die da waren schon welche im Einsatz, die den Saalschutz und damit die Durchführung der Versammlung also garantieren wollten, als dann noch weitere, die gerufen wurden, an dem Schauplatz erschienen, da wurde auf die geschossen. Es ist berichtet, dass ungefähr 150 Schüsse abgegeben worden sind. Es handelt sich also nicht um irgendein spontanes oder zufälliges Ereignis, sondern das ist ein geplanter, ja, in heutigen Worten würden wir sagen, das ist ein geplanter und wohlorganisierter Terroranschlag gewesen. Es gab eine große Anzahl von Verletzten. Und schon gleich an diesem Abend einen Toten, ein weiterer aus der Gruppe der Reichsbannerleute ist am folgenden Tag im Krankenhaus gestorben. In diesem Geschehen wird deutlich, dass die Nationalsozialisten zu diesem Zeitpunkt weder von irgendwelchen geltenden Gesetzen noch Regeln sozusagen des öffentlichen Miteinander aufgehalten wurden. Wenige Tage vor diesem Geschehen ist der oberste SA-Kommandeur in Niedersachsen Polizeipräsident in Hannover geworden. Und insoweit konnten sich die ihm unterstehenden SA-Leute darauf verlassen, dass ihr SA-Kommandeur in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident dafür sorgen würde, dass ihre Tat, also der Mordanschlag am Lister Turm und an vielen anderen Orten auch, in der Stadt eben von der Polizei nicht wirklich ernsthaft verfolgt und ermittelt werden würde. Ja, und wir sehen also, da ist die Einsetzung der Hitlerregierung am 30. Januar. Aber hier sehen wir doch so etwas wie eine Machtdurchsetzung. Ja? Die Nationalsozialisten wollten sich nicht darauf verlassen, dass sie bei der Reichstagswahl Anfang März eine parlamentarische Mehrheit erringen würden, sondern sie wollten zugleich die Macht im öffentlichen Raum und sie wollten die ihnen gegenüberstehenden Kräfte, insbesondere die Kommunistische Partei, da gab es schon viele Verhaftungen im Februar, weiter im März und auch in Hannover besonders wichtig die Sozialdemokratische Partei und die freien Gewerkschaften als Organisationen aus dem Wege räumen.
Nachdem politische Gegner wie die KPD ausgeschaltet und die Gewerkschaften Anfang Mai zerschlagen wurden, erfolgte das Verbot der SPD im Juni 1933. Die NSDAP verfestigte ihre Macht durch Propaganda und Gewalt mit dem Ziel der Gleichschaltung. Das damalige Stadtbild im Stadtbezirk Fahrenwald-List sowie insgesamt in Hannover veränderte sich dementsprechend. Die Nationalsozialisten setzten auf die Präsenz im Stadtraum und propagierten das Volk als Massenbewegung. Der Welfenplatz in der List diente als Exerzierplatz, wo Aufmärsche und Kundgebungen stattfanden. So 1935 der Gau-Parteitag. Das heutige Allenriede-Stadion am Rande der Allenriede hieß damals Hindenburg-Stadion. 1936 trafen sich dort auf Anordnung der Nazis die Massen, um den 1. Mai als Tag der Arbeit zu feiern. In der Waldstraße 47 befand sich das NSDAP-Parteimuseum. Schulklassen besuchten es damals. In der Nähe vom Lister Turm befand sich früher ein Gestapo-Gefängnis. Auch das Straßenbild war auf Anordnung der Nazi-Regierung entsprechend gestaltet. In den Wohnblocks gab es jeweils einen Blockwart, der sich um das Erscheinungsbild in den Straßen kümmerte. Anwohnende säumten Häuser und Balkone mit Hakenkreuzflaggen. Jedes Haus hatte dafür eine Extravorrichtung. Oder riesige Bilder von Hitler hingen an Hausfassaden. Die Zerstörung der jüdischen Kultur war Teil der NS-Ideologie. Implizit erinnert die Villa Seligmann in der Hohenzollernstraße 39 in der Nähe der Allenriede an die damalige Verfolgung der Jüdinnen und Juden. Heute befindet sich in der Villa das Europäische Zentrum für jüdische Musik. Die Nationalsozialisten verfolgten alle Menschen, die nicht ihren ideologischen Vorstellungen entsprachen. Ihr Ziel der Gleichschaltung in allen Bereichen des Lebens setzten sie gewaltsam und unerbittlich um. 3 Konzentrationslager lagen im Stadtgebiet, 4 in unmittelbarer Umgebung, darunter die KZ-Außenlager in Miesburg, Stöcken, Ahlem, Brinkhafen, später verlegt nach Hannover-Limmer, und das KZ-Außenlager in Mühlenberg. Zum NS-Regime gehörte ebenso die Ausbeutung und der dabei mit einkalkulierte Tod durch Zwangsarbeit. In Deutschland fehlte es an Arbeitskräften für die Rüstungsindustrie. In Hannover gab es einen großen Zweig der Industrie. Die Unternehmen zahlten einen geringen Lohn an die SS. Gerade im industriell geprägten Stadtteil Fahrenwald prägten so einige Arbeitslager das Stadtbild. So zum Beispiel die Arbeitslager der Continental. Zunächst wurde der Continental ein Areal an der Bittnerstraße zur Verfügung gestellt. Als der Bereich nicht mehr ausreichte, entstand ebenso am großen Kolonnenweg Nummer 5 ein Arbeitslager. Ein dort lebender Arbeiter war Henk Kabat. Er wurde aus den Niederlanden hergebracht und war seit 1943 im Arbeitslager am großen Kolonnenweg Nummer 5 in Hannover-Fahrenwald untergebracht. Das Gebäude dort lag brach und sollte eigentlich eine SA-Reitschule der NSDAP werden. Die Stadtverwaltung Hannover hatte der NSDAP das Gebäude unentgeltlich übereignet und einen Baukostenzuschuss gegeben. Der Ausbau ließ auf sich warten. Da der Platz an der Büttnerstraße bald nicht mehr ausreichte, wurde das Gelände der geplanten SA-Reitschule schließlich doch als Zwangsarbeitslager genutzt.
Es wurde schon dunkel, als der Zug mit Hunderten von Männern Hannover erreichte. Etwa 50 mussten hier aussteigen und wurden zu einem Durchgangslager in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gebracht. Das bestand eigentlich nur aus einer Baracke. Dort sollten sie die Nacht verbringen. Das Lager war schmutzig und es stank fürchterlich nach dem Desinfektionsmittel Lysol. Damit war anscheinend ohne Erfolg versucht worden, alles zu reinigen. Glücklicherweise traf Henk auf Henny Kok, einen ehemaligen Mitschüler aus der Grundschule in Amsterdam. Der musste bei der Deutschen Reichsbahn arbeiten und führte Henk in sein Lager, das deutlich besser aussah als das Durchgangslager. Dort durfte er die erste Nacht in Hannover verbringen. Am nächsten Morgen wurden sie zum Arbeitsamt gebracht. Den Weg dorthin legten sie zu Fuß zurück und hatten ihr Gepäck dabei. Dort angekommen wurden verschiedene Berufe aufgerufen. Wer sich angesprochen fühlte, trat heraus und wurde anschließend bei einem privaten Arbeitgeber untergebracht. In manchen Fällen war das vorteilhafter, aber manche traf es auch schlechter. Eine Gruppe von 28 Leuten, unter ihnen Henk, wurde bei den Continental Gummiwerken untergebracht. Alle anderen kamen als ungelernte Hilfsarbeiter in verschiedene Fabriken in und um Hannover unter. Sie wurden eigentlich zunächst ganz anständig behandelt, als ob sie Gäste wären. Später aber nicht mehr, denn dann waren sie nur Ausländer und das Wort wurde durch manchen Deutschen wie ein Schimpfwort verwendet. Aber in der Fabrik waren sie zunächst Kollegen.
Henk Kabat überlebte die Zwangsarbeit in Deutschland und kehrte 1945 in seine Heimat zurück. Die Erinnerungen bleiben und bedrücken, so veröffentlichte er 2012 das Buch Amsterdam, Hannover und zurück – Mein Leben als Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs. Wie sieht es heute mit den Erinnerungen an die NS-Zeit aus? Wie ist es möglich, sich mit der eigenen Umgebung auseinanderzusetzen und nachzuverfolgen, was sich zur Zeit des Nationalsozialismus in der Stadt Hannover zugetragen hat? Dr. Florian Grumlies ist Mitbegründer des Zeitzentrums Zivilcourage, das städtische Abteilung und Lernort zugleich ist.
Unsere Abteilung hieß vorher städtische Erinnerungskultur. Das war ursprünglich mal als Projekt gegründet, 2009. Als Projekt, als ganz kleine Abteilung, die sich eben der Stärkung und Förderung der Erinnerungskultur in der Stadt Hannover eben kümmern sollte eben auch. Und daraus entwickelte sich dann die Arbeit erstmal konkret an den Stolpersteinen, an städtischen Informationstafeln und weiteren Anfragen, die auch hier reinkommen. Kommen tagtäglich von Bürgerinnen und Bürgern oder auch ehemaligen Bürgern der Stadt Hannover, die eben Fragen an uns gerichtet haben. Und aus diesem Projekt entwickelte sich dann sozusagen dieser Wunsch auch danach in der Stadtgesellschaft, nicht nur bei uns oder der Stadtverwaltung, sondern eben auch bei Bürgerinnen und Bürgern eben danach, einen Ort zu schaffen, der neben der Gedenkstätte Ahlem, die es natürlich auch noch gibt, die schwerpunktmäßig aber eben sich für die Verfolgung der Juden in Hannover eben kümmert, das zu dokumentieren, eben auch einen Ort gibt, der die gesamte Breite der NS-Zeit in Hannover eben abbilden kann und soll auch und die stark auch der Vermittlung eben dienen soll. Und daraus ist dann dieser Wunsch entstanden, so einen Lernort zu schaffen und ist dann im März 2021 eben eingeweiht worden. Parallel aber eben sind wir als Abteilung eben auch noch größer geworden. Neben den Pädagogen, die hinzugekommen sind, haben wir jetzt auch weitere Aufgaben bekommen. Aktuell eben kommt noch die postkoloniale Vergangenheit hinzu, die erforscht werden soll. Das heißt also, unser Aufgabenspektrum wächst auch ständig hinzu. Hängt auch damit zusammen, dass eben die Erinnerungskultur generell eben in den letzten 20, 30 Jahren einen starken Aufschwung bekommen hat, ein eigenes Thema geworden ist, wofür sich viele Bürgerinnen und Bürger interessieren und wo auch dementsprechend Anfragen kommen, Nachfragen, Kritik an bestimmten früheren Verhaltensweisen kommt. Und darum versuchen wir uns eben zu kümmern und das eben zu unterstützen, zu fördern.
Die Besuchenden begeben sich in dem offen gestalteten Gebäude auf Spurensuche und erfahren anhand von Biografien und Stadteindrücken mehr über die historischen Hintergründe und Ereignisse zur Zeit des Nationalsozialismus in Hannover. Marian Spudde-Lebenheim leitet den Vermittlungsbereich des Zeitzentrums Zivilcourage und blickt auf den Stadtteil Fahrenwald zur NS-Zeit.
Der Zugang ist zuallererst biografisch, weil wir ja gesagt haben, 46 Biografien. Das heißt, wir gehen immer über die Biografien an das Thema heran. Das heißt, es ist teilweise sehr persönlich, teilweise natürlich auch emotional, aber auf jeden Fall perspektivisch durch diese Biografien vorgezeichnet. Dann ist der Zugang auch exemplarisch, weil wir exemplarisch Lebensgeschichten zeigen und auswählen, die wir dann thematisieren können. Interaktiv ist durch die Medien bedingt, durch die Art, wie wir arbeiten, mit vielen verschiedenen Methoden und Materialien. Dann geht es eben darum, dass wir dialogisch arbeiten. Also wir wollen die Teilnehmenden ins Gespräch bringen mit uns und miteinander über diese Themen. Wir arbeiten auch stark von der Gegenwart aus. Also wir fragen uns, was sagen diese Geschichten uns heute noch? Warum sind die relevant heute? Wir stellen zum Beispiel nicht die Frage, wie hättest du damals gehandelt, sondern wir fragen uns, was können wir heute machen gegen ähnliche Tendenzen? Denn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt es noch immer. Und das ist der ganz klare Bezug zur Gegenwart. Es gibt ja immer noch auch leider waschechte Nazis, sozusagen 1:1, fast wie vor 100 Jahren. Da können wir uns natürlich schon fragen, was können wir als Einzelne und als Gesellschaft tun, Stichwort Zivilcourage, um gegen sowas anzugehen, gemeinsam und demokratisch zusammenzuleben. Für Fahrenwald, wir haben die Geschichte von Henny Rosenbaum bei uns im Lernort repräsentiert, die mit ihrer Familie am Fahrenwalder Platz gelebt hat. Der Vater war Malermeister, hatte auch sein Büro dort. Die Frau hat im Büro dort gearbeitet und er hat eben Malerarbeiten in der Stadt ausgeführt. Und da haben wir eben auch, der Vater ist nach Shanghai ausgewandert und die Mutter und Henny sind in ein KZ letztendlich deportiert worden. Also die waren lange Zeit im Ghetto von Riga. Und die Mutter ist dann im KZ auch ermordet worden. Henny hat überlebt. Und ihr Bruder galt nach damaligen Maßstäben als behindert und ist tatsächlich in der Aktion T4 ermordet worden. Und deswegen haben wir vor dem letzten Wohnhaus eben am Fahrenwalder Platz die Stolpersteine für die beiden verlegt, für die Mutter und für Hans, den Bruder. Und das sind eben so Schlaglichter, die wir werfen können. Denn wir können natürlich nicht eine ganze Bezirksgeschichte schreiben, auch im Lernort erst recht nicht. Da fehlen die Kapazitäten zu, das geht nicht. Wir können Schlaglichter werfen, können eben zeigen, einzelne Biografien, wo haben die gelebt, wie sah deren Leben aus. Zum Beispiel Henny verlässt die normale Schule, weil sie einfach nicht mehr antisemitisch ausgegrenzt werden will und geht auf eine jüdische Schule. Das sind so Sachen, die wir zeigen können. Dann können wir natürlich sagen, okay, wo war die Schule, wo hat sie sich bewegt? Dann später, als die jüdischen Menschen ihre eigenen Wohnungen verlassen mussten und in Judenhäuser ziehen mussten, das können wir auch sagen, wo waren die Judenhäuser, wo die quasi dann gesammelt leben mussten unter auch schweren Bedingungen teilweise. Und das sind so Sachen, die wir zeigen können.
Wir sind darauf angewiesen, eben, dass Bürgerinnen und Bürger sich auch an uns wenden. Und wir versuchen dann diese Kontakte auch zu pflegen eben auch. Ganz schwerpunktmäßig versuchen wir das auch mit Schulen eben zu erreichen, eben, dass wir Kooperationen schaffen für bestimmte Orte, dass man eben so eine Anbindung eben hat in den Stadtteil hinein eigentlich. Das ist unser Ziel immer. Klappt nicht immer, hängt von Personen ab, das ist unser tägliches Brot, sagen wir es mal so. Aber wir versuchen auch mit Veranstaltungen eben auch in die Stadtteile hineinzuwirken, eben auch. In Miesburg jetzt wird es demnächst auch etwas geben zum KZ-Außenlager Miesburg, was eine Veranstaltung ist in Miesburg dann auch, die wir mit unterstützen auch. Das heißt, wir hoffen dann auch, dass diese Informationen nicht nur hier im Zeitzentrum mitten in der Innenstadt sind, sondern eben auch in den Stadtteilen wahrgenommen werden. Und ein Beispiel möchte ich nochmal erwähnen, was mein Kollege auch schon mal erwähnt hat, mit dem Wandel von Erinnerung zur Information, Vermittlung und zum Lernen. Wir haben einen Rundweg erstellt, auch, also wir sind nicht nur als hier im Zeitzentrum in der Stadt eben auch, sondern an den früheren Orten eben, Erinnerungsorten auch aktiv. Und zwar haben wir im ehemaligen KZ Alem, das historische Gelände, einen Rundweg bekommen auch. Steht ein bisschen im Kontrast zu dem Mahnmal, was davor steht, was natürlich stark der Erinnerung eben gewidmet ist. Gibt zwar auch eine Informationstafel, aber wir haben jetzt diesen historischen Ort, die Spuren der Sicht sichtbar gemacht und mit einer breiten Information eigentlich, die man sich selbst erschließen kann, eben ist dieser Wandel eigentlich auch vom reinen Mahnen und erinnern, also erhobene Zeigefinger ist nicht mehr so, sondern wir wollen eben diese Leute aufklären, was ist hier eigentlich gewesen, um auch dem entgegenzuwirken. Rechten Umtrieben eben, die auch in allem beispielsweise vorkommen eben auch oder woanders eben auch, Leute einfach aufzuklären, was war hier. Und das ist auch eine wichtige Lerneffekt, den wir aus dem Zeitzentrum auch mitgeben wollen, dass eben das nicht irgendwo war, sondern mitten in unserer Stadt, mitten, die Stolperstein ist das beste Beispiel dafür, eben um die Ecke liegt ein Stolperstein und man hat sofort eine Verbindung zur NS-Zeit eigentlich. Das ist nicht irgendwo gewesen, sondern eben direkt bei uns in der Stadt drin. Und das ist ein guter und wichtiger Lerneffekt. Ich glaube, für meinen Begriff immer auch das Schönste, wenn die Leute dann rausgehen, es ist nicht irgendwo gewesen oder da, wo ich Kaffee getrunken habe, war eben mal was anderes oder ein Sportverein, wo Leute entlassen worden sind aufgrund ihrer politischen Einstellung und solche Sachen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Zivilcourage, sich mit dem politischen Geschehen auseinandersetzen. Die Erinnerungskultur in Hannover ist lebendig, zeigt sich an Gedenkfeiern wie am Lister Turm und Programmreihen wie Mut tut gut. Seit 1947 finden am Lister Turm Gedenkfeiern für die Ermordeten und Verletzten am Lister Turm statt. Wer sich noch mehr mit der Zeit oder allgemein mit der Geschichte Hannovers auseinandersetzen möchte, findet auf unserer Podcast-Website Verlinkungen. Die Publikationen von Dr. Peter Schulze, wie zum Beispiel im Buch Hannover 1933, eine Großstadt wird nationalsozialistisch, ein Besuch im Historischen Museum Hannover oder die Spurensuche im Zeitzentrum Zivilcourage lohnen sich ebenso.
Ich finde es auch wichtig, wenn man auf die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft blicken will. Das ist eine gute Sache, das ist sehr notwendig, aber auch die Vorgeschichte mit einzubeziehen und sie zu kennen, weil das die Erinnerung sozusagen an die Ereignisse in der Nazizeit sonst nicht verstanden werden können, wenn wir nicht versuchen, auch die Vorgeschichte uns klarzumachen und ein Verständnis dafür zu gewinnen, ja, wie die deutsche Gesellschaft am Beispiel auch der Stadt Hannover oder unserer Stadtteile sich seit 1900 entwickelt hat.